Ja, auch ich möchte Sie und euch ganz herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass ihr gekommen seid, trotz Ferien, trotz schönem Wetter und wir gemeinsam diesen Gottesdienst feiern können. Wir befinden uns mitten in den Sommerferien. Viele genießen die freie Zeit, manche fahren in Urlaub. Wir freuen uns an der Natur, an der Schöpfung Gottes. Wir vergessen vielleicht in diesen Tagen ein wenig die Zeit, die Uhren. Sie könnten vielleicht langsamer laufen oder auch einmal stehen bleiben. Und dann gibt es ja auch das ganz andere. Randvoll angefüllte Tage mit vielen Verpflichtungen und viel Planerei bei jedem von uns in den Familien, aber auch in der Gemeinde. Wir denken darüber nach, wie die Zukunft aussehen mag in 3 Jahren, in 5 Jahren, in 10 Jahren. Jeder von uns hat da seine eigenen Ideen, wie diese Zukunft sein soll und überlegt, wie er vorsorgen kann, wie er seine Zukunft sichern und gestalten kann. Unser Leben, das haben wir schon gehört, ist aufs Engste verbunden mit der Zeit, in der wir leben, die wir vielleicht genießen und auskosten, die angefüllt ist mit Aufgaben und Herausforderungen, mit Hoffnungen und Wünschen für die Zeit, die vor uns liegt, aber auch manchmal mit Ängsten und Unsicherheiten und Wünschen für die Zeit, die vor uns liegt. Und in diese Lebenssituation wird uns der Predigttext für den heutigen Sonntag, über den viele Christen heute in Deutschland nachdenken, vielleicht irritieren. Er lässt uns einmal eine ganz andere Perspektive in Bezug auf unsere Zeit einnehmen. Er will uns herausfordern, vielleicht irritieren, wachrütteln, vielleicht aber auch unsere Sehnsucht stillen. Der Predigttext steht im Brief des Apostels Petrus, Vers 7 bis 11. Die Zeit, in der alles zu seinem Ende kommt, steht nahe bevor. Daher seid wachsam und besonnen und lasst euch durch nichts vom Beten abhalten. Vor allem aber bringt einander eine tiefe und herzliche Liebe entgegen, denn die Liebe, so sagt die Schrift, deckt viele Sünden zu. Seid gastfreundlich gegenüber euren Geschwistern, nehmt sie gerne und ohne zu murren auf. Jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott uns in so vielfältiger Weise geschenkt hat. Redet jemand im Auftrag Gottes, dann soll er sich bewusst sein, dass es Gottes Worte sind, die er weitergibt. Übt jemand einen praktischen Dienst aus, soll er die Kraft in Anspruch nehmen, die Gott ihm dafür gibt. Jede einzelne Gabe soll mit der Hilfe von Jesus Christus eingesetzt werden, dass Gott geehrt wird. Ihm gehören der Ruhm und die Macht für immer und ewig. Der Apostel Paulus, er schreibt seinen Brief an Christen im heutigen Gebiet der Türkei. Wohl an Heidenchristen, das heißt nicht an Juden, sondern an Christen, die eben keine Juden ursprünglich sind und ja nicht ursprünglich zu Gottes Volk gehören. Die Welt, sie geht ihrem Ziel, ihrem Ende entgegen. Sie hat keinen Bestand. Darauf hat Jesus schon die Menschen um ihn herum hingewiesen. Die Erde, auf der wir Leben. Sie ist nicht für die Ewigkeit geschaffen. Ewig ist allein Gott. Den Zeitpunkt des Endes, den weiß alleine Gott. Ein Gedanke, der uns vielleicht heute ein wenig fremd erscheint und möglicherweise auch Angst macht. Und Jesus beschreibt im 24. Kapitel des Matthäus-Evangeliums die Zeichen dieses nahenden Endes und vieles davon scheint eingetroffen. Wenn wir heute Endzeitapostel hören, die auf das Ende der Welt hinweisen, wir nehmen sie manchmal vielleicht nicht so ganz ernst, machen uns manchmal vielleicht sogar auch ein wenig lustig über sie. Die Haltung von uns Christen ist da oft auch ganz ambivalent, ganz gespalten, wenn es um den Blick auf das Ende geht. Der Liederdichter Manfred Siebald singt in einem Lied: Wir beten laut, Herr, komm doch wieder, und denken leise, jetzt noch nicht. Wie weit ist es mit unserer Sehnsucht nach der ewigen Heimat? Erinnern wir uns an die Jahreslosung vom letzten Jahr? Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Suchen wir sie wirklich? Es darf nicht darum gehen, unsere Sehnsucht nach der neuen Welt Gottes und unsere Gegenwart in dieser Welt, unser Leben hier und jetzt mit seinen Schwierigkeiten und mit seinen Freuden gegeneinander auszuspielen. Wir sollen gleichzeitig in dieser Welt mit ihren Herausforderungen und Schwierigkeiten leben und dabei die Sehnsucht nach Gottes neuer Welt wachhalten. Ein nicht ganz einfaches Unternehmen. Und vielleicht, so denke ich manchmal, geht es uns auch oft zu gut, als dass wir diese Sehnsucht in Gottes neue Welt wirklich erleben können. Ich kann mich an eine alte Tante in Spanien erinnern, die ich besucht habe, als ich so 20 war, die als evangelische Christin in damals dem ganz katholischen Spanien lebte und ihren ganzen irdischen Plunder, wie sie das sagte, dann auch weggab, weil sie eben dieses Ende so vor sich sah und herbeisehnte. Es geht nicht darum, das Ende der Zeit herbeizusehnen. Wir haben hier und heute in dieser Welt einen Auftrag, wir sollen Gottes Schöpfung gestalten. Wir dürfen nicht den Auftrag, diese Welt zu gestalten und das Wissen um das Ende dieser Welt gegeneinander ausspielen. Vielleicht sind wir hier zu sehr weltorientiert und uns ist die Sehnsucht nach Gottes neuer Welt vielleicht etwas abhanden gekommen. Der Apostel Petrus beschreibt drei Kennzeichen der Christen im Hinblick auf das Ende der Welt. Drei Markenzeichen, an denen man die Christen erkennen kann. Drei Aufträge, die für ein Leben mit Blick auf das Ende charakteristisch sind. Erstens, seid wachsam und besonnen, lasst euch durch nichts vom Beten abhalten. Zweitens, bringt einander eine tiefe und herzliche Liebe entgegen, denn die Liebe deckt viele Sünden zu. Drittens, seid gastfreundlich gegenüber euren Geschwistern, nehmt sie gerne ohne zu murren auf. Diese drei geistlichen Übungsfeldern möchte ich mit euch ein wenig nachgehen. Das Ziel, das Ende der Welt, ist nahe. Das Ende, das Ziel, auf das diese Welt zusteuert, steht vor der Tür. Davon ist der Apostel Petrus überzeugt. Das Ende dieser Welt ist nicht aufzuhalten und das nicht, weil die Menschen durch ihren Raubbau und ihren Umgang mit der Schöpfung offenbar gar nicht anders können, als die Welt zu zerstören, sondern weil Gott es selbst so vorgesehen hat. Petrus beschreibt nun, wie ein Leben im Angesicht dieses Zieles aussehen kann. Angesichts dieses Zieles, das Gott mit der Welt vorhat. Zuerst seid wachsam. Zuerst seid wachsam und besonnen, lasst euch durch nichts vom Beten abhalten. So sollen die Christen leben. Sie sollen wachsam und besonnen sein, nicht in den Tag hineinleben. Das heißt nicht, dass Gott uns keine Ruhezeiten zugesteht, in denen wir uns erholen und neu zu Kräften kommen können. Gott will uns unsere notwendigen Auszeiten nicht madig machen. Am Ende seiner Schöpfung hat er selbst einen Tag geruht. Und er hat seinem Volk Israel den Sabbat geschenkt, ja sozusagen den Prototypen des Festtags, des Ruhetags, eine Auszeit. Und wer das erlebt hat, wer das einmal in Israel erlebt hat, wie der Passa gelebt wird, der Schabbat, dann ist das ganz eindrucksvoll, wie da die Uhren wirklich für 24 Stunden, so hat man den Eindruck, stillstehen. Aber wir sollen in unserem Alltag den Blick auf das Ende nicht aus den Augen verlieren. Im Hinblick auf das vor uns liegende Ende sollen wir nicht unruhig und hektisch werden, sondern gelassen bleiben und die Ruhe bewahren. Christen können auch da, wo andere Menschen verzweifeln und die Flinte ins Korn werfen, die Ruhe bewahren und Zeichen der Hoffnung setzen. Hoffnung in einer Welt, die diese Hoffnung weitgehend verloren hat. Wir sind aufgefordert, unser Leben von unserem Ziel her zu gestalten und nicht planlos zu agieren. Wir sollen ruhig und besonnen bleiben. Wir Christen, wir haben nichts zu verlieren, können gelassen bleiben. Wachsam und besonnen können Christen mit Blick auf das Ende, auf das Ziel sein. Christen können einen klaren Kopf behalten, besonnen bleiben, weil Gott auch in turbulenten Zeiten seinen Kindern nahe ist und er sie zu ihrem Ziel in sein Reich führen wird, in seine Nähe, wie es am Ende der Bibel heißt, alle Tränen abwischen wird. Und für Petrus ist es klar, wer wachsam und besonnen ist, der lässt sich durch nichts vom Beten abhalten. Im Gebet drücken wir unsere Beziehung zu Gott aus. Es ist vielleicht die wesentliche Form, wie wir unsere Beziehung zu Gott gestalten und unsere Beziehung zu Gott leben. Unser Beten drückt unser Verhältnis zu Gott aus. Es gibt sicherlich auch andere Formen, wie wir unsere Beziehung zu Gott ausdrücken, durch soziales Engagement, durch Lieder, die wir singen, durch ganz verschiedene Formen. Im Blick auf das Ende der Welt gewinnt aber, so ist vor allem auch die Sicht von Petrus, das Gebet mehr und mehr an Bedeutung. Nichts soll uns vom Beten abhalten, so sagt Petrus. Wir sollen ständig im Gespräch mit Gott bleiben. Und wenn wir uns Gott aussetzen, auf ihn hören, dann wird er uns prägen. Wenn wir uns ihm öffnen, bereit werden, zu hören, ganz Ohr werden, dann wird uns Gott gebrauchen, dann werden wir einsatzfähig für ihn. Im Gebet geht es sicher darum, Gott unser Herz auszuschütten. Meist wohl vielleicht eher unsere eigenen Ängste und Sorgen, aber auch unsere Freuden und unseren Dank ihm mitteilen. Wichtiger als unser Reden ist es aber im Beten, Gott nahe zu kommen und seiner Nähe auszusetzen, damit er uns prägen kann, das heißt seinen Stempel aufsetzen kann. Unser Beten ist dann am intensivsten, wenn wir wirklich mit leeren Händen vor Gott stehen und unsere echte oder vermeintliche Stärke vor Gott ablegen und uns ihm ganz hingeben können, wenn wir mit unserer ganzen Hilflosigkeit zu Gott kommen und uns von ihm füllen und beschenken lassen. Wir sind Gott dann am nächsten, wenn wir unsere Abhängigkeit von ihm in besonderer Weise wahrnehmen. Ich habe vor ungefähr 20 Jahren ein Buch gelesen, ich glaube, solche Bücher kriegt man gar nicht mehr, von einem Norweger, Ole Hallesby, vom Beten. Ein sehr lohnenswertes Buch. Ich weiß gar nicht, ob es das heute noch so irgendwie gibt oder nur noch antiquarisch. Hm? Ja, und wahrscheinlich auch ein bisschen spritziger. Da habe ich wirklich mal, ich glaube, das habe ich mit kaum einem anderen Buch gemacht, von vorne bis hinten Dinge unterstrichen. Wirklich, es lohnt sich zu lesen und zu sehen, was es heißt, wirklich Gott zu begegnen und dieses Angewiesensein auf Gott, diese Hilflosigkeit, wirklich Gott zu bringen und sich von ihm dann füllen zu lassen. Von Martin Luther heißt es, dass er vor wichtigen Entscheidungen, vor wichtigen Ereignissen oft stundenlang im Gespräch mit Gott war und sich zurückgezogen hat. Und wenn er viel arbeiten musste, dann hat er besonders intensiv und anhaltend gebetet. Wir vergessen vielleicht manchmal über das viele Tun, das Beten. Die Gabe des Gebets ist keine Gabe, die Gott nur Einzelnen geschenkt hat. Im Gespräch mit Gott wird deutlich, dass wir auf seine Nähe angewiesen sind. Wir können letztlich nicht aus eigener Kraft etwas tun, sondern sind immer von ihm abhängig. Und dabei erkennen wir, dass das Wort Gottes wahr ist: Ohne mich könnt ihr nichts tun. Zweitens, habt einander lieb. Vor allem bringt einander eine tiefe und herzliche Liebe entgegen, denn die Liebe, so sagt uns die Schrift, deckt viele Sünden zu. Dass Liebe zwischen den Menschen praktiziert wird, das war schon immer Gottes Wunsch für das Miteinander der Menschen. Im Alten Testament heißt es: Ich habe Lust an der Liebe und nicht am Opfer. Menschen sollen einander lieben und mit Liebe begegnen. Dieses Anliegen durchzieht die ganze Bibel. Und Gott muss immer wieder ansehen, wie Menschen diesem seinem Anliegen zuwiderhandeln und einander mit Gleichgültigkeit oder gar Hass begegnen. Das erleben wir heute immer wieder, wenn wir auf die Krisenherde vor allem dieser Welt sehen, aber auch in kleinerem persönlichen Rahmen. Mit dem Blick auf das Ende wird die Bedeutung der Liebe aber noch einmal größer. Im 1. Korintherbrief schreibt der Apostel Paulus: Bleiben Glaube, Liebe und Hoffnung, die Liebe, aber sie ist die größte. Die Liebe wird zum zentralen Markenzeichen der Christen, das, woran man sie erkennen soll. In der Bibel werden drei Formen von Liebe unterschieden. Die erotische Liebe, die freundschaftliche Liebe und die sich verschenkende, hingebende Liebe. Diese sich hingebende, verschenkende Liebe ist die Form von Liebe, von der in unserem Text die Rede ist. Und diese sich hingebende Liebe ist das Kennzeichen der Christen mit Blick auf das Ende. Das ist auch die Liebe, mit der sich Christus für uns Menschen hingegeben hat. Wie diese Liebe konkret aussieht, das können wir im Neuen Testament lesen, im ersten Korintherbrief, 13. Kapitel. Da wird diese Liebe ganz, ganz ausführlich beschrieben. Mit Blick auf das nahende Ende sollen wir einander eine tiefe und herzliche Liebe entgegenbringen. Wir sollen und brauchen nicht mehr zuerst unseren eigenen Vorteil in den Blick zu nehmen, sondern können und sollen das in den Blick nehmen, was anderen hilft. Der Anspruch scheint vielleicht enorm hochgehängt zu sein und wir können sicher leicht an diesem Anspruch auch scheitern und zerbrechen, aber das ist nicht Gottes Absicht. Vielmehr möchte Gott uns Mut machen, uns auf einen Weg einzulassen, der uns auch Stück für Stück von dem befreit, was uns gefangen nimmt und unfrei macht und festhält, was uns vielleicht hindert, uns Gott ganz hinzugeben. Bringt einander eine tiefe und herzliche Liebe entgegen, denn die Liebe deckt viele Sünden zu. Ein interessanter Satz. Mit Blick auf das Ende der Welt soll nicht alles ans Licht gezerrt werden, sondern Sünden zugedeckt werden. Sollen wir es nun nicht mehr so genau mit unseren Sünden und den Sünden anderer nehmen? Kommt es vielleicht so kurz vor dem Ende gar nicht mehr so genau auf unsere Sünden und unseren Umgang mit ihnen an? Kann man nun mal 5 gerade sein lassen und moralische und ethische Forderungen einmal hinten anstellen? Das wäre ein fatales Missverständnis. Gott ist es am Anfang wie am Ende dieser Weltzeit gleichermaßen wichtig, dass wir uns an seinen guten Weisungen orientieren. Sünde ist das, was uns von Gott trennt. Am Anfang der Schöpfung genau wie heute. Und das, was uns von Gott trennt, sollen wir beim Namen nennen und Gott um Vergebung bitten. Dann wird Gott, wie er es zugesagt hat, uns unsere Sünde, das, was uns von ihm trennt, wegnehmen, dass wir wieder frei werden und ohne Angst in die Gegenwart Gottes treten können. Ich finde den Umgang mit Sünde, mit Zielverfehlung, wie es auch heißt, wie Petrus es uns in seinem Brief beschreibt, ausgesprochen tröstlich. Sünde soll beim Namen genannt und vor Gott gebracht werden. Und Gott wird sie uns vergeben und uns einen neuen Anfang schenken. Aber meine Sünde, mein Fehlverhalten muss nicht mit aller Gewalt ans Licht gezerrt werden und öffentlich gemacht werden. Gott gewährt den Sünder einen Schonraum und schützt den Sünder. Heute hat so vieles an Fehlverhalten, heute wird so vieles an Fehlverhalten und Sünde ans Licht gezerrt und Menschen öffentlich an den Pranger gestellt. Und die vermeintlichen Saubermänner und Sauberfrauen können sich daran nicht satt sehen, wie einer abgestraft wird. Gott lehrt uns einen anderen Umgang mit der Sünde. Wir sollen unsere Sünde, unsere Verfehlung Gott beim Namen nennen und wir sollen, soweit dies möglich ist, Menschen, die wir geschädigt haben, um Vergebung bitten. Dann wird Gott uns vergeben und das, was uns von ihm trennt, wegnehmen. Deswegen hat sich Jesus am Kreuz für die Menschen hingegeben, er hat auf Vergebung hingewiesen und uns fällt es vielleicht schwer, die Vergebung, die Gott zuspricht, wirklich anzunehmen. Dann kann es eine Hilfe sein, einen Bruder oder eine Schwester zu bitten, uns die Vergebung zuzusprechen. Weil, so sagt Dietrich Bonhoeffer, der Christus im Wort des Bruders oft stärker ist als der Christus im eigenen Herzen. Das wünsche ich uns hier als Gemeinde, dass jeder von uns hier in der Gemeinde oder auch woanders Menschen hat, denen er sich anvertrauen kann, die es gut mit ihm meinen und denen er sich öffnen kann und die uns dann im Namen und Auftrag Gottes seine freimachende Vergebung zusprechen. Drittens, seid gastfreundlich. Seid gastfreundlich gegenüber euren Geschwistern, nehmt sie gerne und ohne zu murren auf. Ja, einen dritten Bereich hebt Petrus heraus, der im Blick auf das Ende der Welt besonders wichtig scheint, die Gastfreundschaft. Gastfrei sollen die Christen sein und das vor allem gegenüber den Geschwistern, das heißt gegenüber anderen Christen. Ohne zu murren sollen die Christen ihre Glaubensgeschwister gerne beherbergen. In der damaligen Zeit mussten Menschen oft weite und gefährliche Fußmärsche zurücklegen. Öffentliche Verkehrsmittel gab es noch nicht und mit Unterkünften sah es auch nicht so gut aus wie heute. Das Reisen war damals eine gefährliche Herausforderung. Da war es eine große Hilfe, wenn andere Menschen einem ein Nachtlager zur Verfügung stellten und Christen sollten da mit gutem Beispiel vorangehen. Heute ist unsere Situation, denke ich, da ein wenig anders. Das Reisen ist komfortabler geworden und Unterkünfte stehen überall zur Verfügung. Vielleicht haben einige von euch auch schon Erfahrungen mit dem Beherbergen von anderen Christen gemacht, die aus welchen Gründen auch immer in unsere Stadt, unsere Gemeinde gekommen sind und bei uns zu Gast waren. Ich fand diese Begegnungen eigentlich immer bereichernd und interessant und habe sie eigentlich selten als Last empfunden. Vielleicht tut der ein oder andere von uns sich schwerer damit, Gäste zu beherbergen und manche sind zugegebenermaßen ja auch ein wenig anstrengend, vor allem wenn Aufenthalte länger dauern. Wirklich gastfrei zu sein heißt aber auch, dem Gast nicht nur ein Bett und Essen zur Verfügung zu stellen, sondern uns auf ihn wirklich einlassen und ihn ein Stück in unser Leben hereinlassen. Gastfrei zu sein ist nicht in erster Linie eine Frage des Wohnraums und des üppigen Essens, sondern der Haltung. Gastfreundschaft ist ja in vielen Kulturen eine ganz zentrale Tugend, im Orient vielleicht mehr als hier bei uns. In diesem Zusammenhang finde ich es spannend, wie das Thema Gastfreundschaft bei uns hier in Wiesloch und Walldorf an Bedeutung gewinnt, weil Menschen aufgrund von Notsituationen ihre Heimat verlassen, auf der oft verzweifelten Suche nach Sicherheit, eben dann auch bei uns hier in Wiesloch und Walldorf landen, einem Ort oder anderen Orten in unserer Umgebung, in einer Umgebung, dessen Sprache sie nicht sprechen, dessen Sitten und Gebräuche sie nicht kennen, in dem sie mühsam Fuß fassen müssen, eine Situation, in der diese Fremden auf unsere Unterstützung angewiesen sind. Eine Unterstützung, die zum großen Teil sicher durch Institutionen wahrgenommen und gesichert wird. Aber ich finde es sehr gut zu sehen, wie Geschwister aus unseren Reihen sich in diesem Bereich engagieren und Menschen dabei unterstützen, eine neue Heimat zu finden. Und weitere Herausforderungen auf diesem Gebiet erwarten uns ja im Herbst. Ich weiß nicht, wer gestern die RNZ gelesen hat, da war ein ganz ausführlicher Artikel über den Bau des neuen den neuen Asylunterkünften. Zuletzt dient einander. Nun fasst der Apostel Petrus das, was er den Empfängern seines Briefes geschrieben hat, noch einmal zusammen und bündelt es unter einem neuen Gesichtspunkt. Jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er vor Gott bekommen hat. Wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott uns in so vielfältiger Weise schenkt. Redet jemand im Auftrag Gottes, dann soll er sich bewusst sein, dass es Gottes Worte sind, die er weitergibt. Übt jemand einen praktischen Dienst aus, soll er die Kraft in Anspruch nehmen, die Gott für ihm dafür gibt. Jede einzelne Gabe soll mit der Hilfe von Jesus Christus eingesetzt werden, dass Gott geehrt wird, ihm gehören der Ruhm und die Macht für immer und ewig. Nun fasst der Apostel Petrus das, was er den Empfängern seines Briefes geschrieben hat, noch einmal zusammen und bündelt es unter einem neuen Gesichtspunkt. Jeder soll Gott mit der Gabe dienen, die er oder sie empfangen hat. Mit dem Blick auf das Ende der Welt und das Ende der Zeit fordert Gott seine Kinder auf, einander zu dienen. In der Gemeinde gibt es kein Oben und kein Unten, kein Herrschen und beherrscht werden. Jeder hat von Gott Gaben geschenkt bekommen, die er oder sie für die Geschwister in der Gemeinde oder auch darüber hinaus einsetzen soll. Im Neuen Testament wird die Gemeinde immer wieder mit einem menschlichen Körper verglichen, der viele verschiedene Körperteile hat, mit die Arme, die Beine, Augen, Magen. Jedes Körperteil ist wichtig. Und nur wenn jedes einzelne Körperteil seine Aufgabe wahrnimmt und sich in das Ganze einfügt, dann kann der Körper wirklich funktionieren. Das ist eine Erfahrung, die wir auch immer wieder machen, wenn ein Körperteil seinen Dienst verweigert, wenn ein Bein gebrochen ist, der Magen nicht so will, wie er soll, dann ja, sind wir krank und merken, wie beeinträchtigt wir sind. Wenn ein Organ, eine Gliedmaße oder wie auch immer ihren Dienst verweigert. Unser Körper ist ein von Gott geschaffenes Ganzes. Und wenn ein Organ seine Funktion nicht wahrnimmt, dann hat das meistens recht unangenehme Folgen. Der Blinddarm, er ist das einzige Organ, wo es nicht so ist, was gerne fehlen kann. Genauso verhält es sich mit der Gemeinde. Auch sie besteht aus vielen Gliedern, Mitgliedern, und jedes Mitglied hat Gott mit einer besonderen Gabe beschenkt. Blinddärme, funktionslose Mitglieder soll es in der Gemeinde nicht geben. Er hat jeden mit einer Gabe oder mehreren Gaben beschenkt, die zugleich immer auch Aufgaben sind. Jeder soll seine Gabe einsetzen, damit andere davon profitieren, Nutzen haben und so beschenkt werden. jede Gabe oder diese Gaben sind ganz bunt und vielfältig. Wenn wir einen Blick in unsere Jobbörse werfen, sehen wir das. Das sind ganz, ganz viele verschiedene Dienste. Die Gabe des Gebets, die Gabe zu leiten, die Gabe zuzuhören, die Gabe, Kindern auch von Gott zu erzählen, ganz viele praktische Dienste. Es gibt manche Gaben, die scheinen uns vielleicht wichtiger und bedeutungsvoller als andere zu sein. Und vielleicht sind wir manchmal sogar ein wenig traurig oder neidisch, weil wir den Eindruck haben, dass Gott uns vielleicht weniger begabt hat, weniger beschenkt hat als andere. Aber jeder hat von Gott eine oder mehrere Gaben oder Fähigkeiten geschenkt bekommen. Und nur wenn er oder sie sich wirklich mit diesen Gaben und mit diesen Fähigkeiten einbringt, die er von Gott geschenkt bekommen hat, nur dann kann Gottes Orchester hier in Wiesloch oder woanders wirklich zum Klingen gebracht werden. Dann wird Gott geehrt. Und wenn das geschieht, dann hat Gott sein Ziel mit uns hier vor Ort oder anderswo auf der Welt erreicht. Dabei wünsche ich mir, dass wirklich jeder den Mut und die Bereitschaft hat, seine Gaben vielleicht mit Hilfe anderer zu entdecken und dann auch in der Gemeinde einzusetzen, damit Gott geehrt wird, die Geschwister in ihrem Glauben gestärkt und ermutigt werden und nicht zuletzt auch andere Menschen bei uns heimisch werden und wir miteinander unseren Glauben teilen. Ich denke, wenn uns das gelingt, dann sind wir auf einem guten Weg. Ich freue mich sehr darüber, wie viele in unserer Gemeinde Mitglieder, wie auch Freunde, durch ihren Einsatz, durch ihr Engagement Gemeinde mitgestalten, um Gott zu ehren, andere Christen in ihrem Glauben zu stärken und Menschen, die Gott noch nicht kennen, darin unterstützen und ermutigen, sich auf ein Leben mit Gott einzulassen. Das wünsche ich uns, dass wir weiter auf diesem Weg mit Gott unterwegs sind und uns von ihm leiten lassen. Dann werden wir eine Gemeinde nach dem Herzen Gottes sein. Gott segne sein Wort an uns. Amen.